Diese Idee, dass man Agilität bottom-up in der Organisation wachsen lassen könnte, die grenzt wirklich an Absurdität, weil dann begrenze ich Agilität auf reine Methode. Methoden kann ich natürlich bottom-up. Ja, also ich kann dem Team sagen, hier benutzt mal die neue Software oder hier mach mal Scrum. Das kann ich natürlich tun. Wenn ich aber Agilität als das verstehe, was es ist, nämlich eine tatsächliche Organisationsentwicklung, also auch hier Struktur, Fluss und Haltung, dann brauche ich natürlich auch die kulturstiftende Instanz der Organisation. Und das ist nun mal das Top-Level-Management.
Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich beim Ich-Wir-Alle-Podcast unserer Agentur Shortcuts. Mehr Informationen zum Podcast und unseren Angeboten findest du in den Shownotes und bei www.ichwiralle.com. Wir präsentieren dir heute ein Gespräch mit Dr. Andreas Rhein und Martin Permatier. Andreas ist Organisationsarchitekt, Coach und Autor. Er begleitet Unternehmen in komplexen Veränderungsprozessen mit haltungsbasierter Organisationsentwicklung. Sein Fokus liegt auf der Gestaltung wirksamer Strukturen und Führungskulturen, die Klarheit, Zusammenarbeit und nachhaltige Wirkung ermöglichen. Andreas beschreibt in diesem Gespräch, wie das Modell der Haltung ihn in der Organisationsentwicklung unterstützt und schildert in vielen praktischen Beispielen, worauf es aus seiner Erfahrung ankommt, um grundlegenden Wandel nachhaltig umzusetzen. Bevor das Gespräch beginnt, noch der Hinweis zu unserem Netzwerk für Wachstumsgefährtinnen. Auf www.haltung-erweitern.de findest du unsere Community mit verschiedenen Gruppen, Angeboten und Events. In der Community tauschen wir uns auch zum Podcast aus. Den Link für Kommentare und Austauschmöglichkeiten zu dieser Podcast-Folge findest du in den Shownotes. Wir freuen uns sehr, wenn du hier dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab!
Hallo hier bei Ich wir alle. Ich freue mich heute ganz besonders Andreas Rhein zu begrüßen. Hallo Andreas.
Hallo Martin, schön, dass ich hier sein darf.
Andreas, du bist Organisationsentwickler, ein weites Feld. Was für eine Art von Organisationsentwickler bist du denn?
Tja, was für eine Art von Organisationsentwickler bin ich? Das ist eine sehr gute Frage. Das erfindet sich tatsächlich im regelmäßigen Rhythmus auch immer wieder neu, weil ich den Begriff für mich immer weiter entwickle. Also Organisationsentwicklung, das kommt ursprünglich aus so einem ganz strukturierten, prozessualen Bereich. Und ich dachte eigentlich, der sei längst überwunden, aber ich habe da vor ein paar Wochen so eine schöne Geschichte erlebt, die muss ich einfach teilen. Da hat eine Bekannte, die hat irgendwie einen Bachelor in International Business Administration in Maastricht gemacht und ist von einer großen Unternehmensberatung angeheuert worden, hat mich gefragt, was ich dann mache, und ich habe dann gesagt, naja, ich bin Organisationsentwickler, und sie hat wie aus der Pistole geschossen sofort reagiert und gesagt, oder vielmehr gefragt, ach, dann führst du auch SAP ein, dann machst du auch SAP-Implementierung. Und ich war so überrascht, dass man Organisationsentwicklung so auf den prozessualen Anteil, also auf diesen technokratischen Anteil beschränken kann. Ich dachte, das sei längst überwunden. Für mich ist Organisationsentwicklung lange immer dieser Prozessanteil und Strukturanteil gewesen, aber erweitert um den Flussanteil. Also wie bewegt sich Arbeit eigentlich durch eine Organisation? Wie sind die Organisationsteile eigentlich miteinander verschaltet und wie werden Abhängigkeiten gebildet und hoffentlich auch überwunden in der Organisation? Das war für mich immer Organisationsentwicklung, bis du daher kamst. Aber den Teil, den fügen wir gleich noch hinzu. Aber Organisationsentwicklung ist für mich erstmal das systemische Bild einer Organisation. Wie wird eigentlich Wert in der Organisation geschöpft? Wie kann ich beurteilen oder bewerten, ob das ein hinreichendes Ergebnis ist, und was kann ich in der Organisation tun, um auf die Produktivität, auf die Effizienz und auf die Effektivität, um diese wunderbaren betriebswirtschaftlichen Begriffe zu gebrauchen, um darauf einzahlen zu können. Das hat immer was mit Struktur und mit Prozess zu tun, mit Fluss und mit, ja, Aufbau der Organisation. So.
Das finde ich ja ganz spannend, deine Anekdote, weil einer meiner ersten Grafiken in fast jedem Vortrag ist ja genau das. Was ist am sichtbarsten, wenn es um Change oder Entwicklung geht? Standards, Tools und Prozesse. Darauf wird geschaut und damit versuchen wir, Organisationen zu gestalten. Ist ja auch nicht verkehrt.
Genau.
Da gehört ja auch dazu. Ich sage dann immer so, ja, was ist denn das Sichtbare und was ist das Wirksame? Ja, und da kommen wir dann in tiefere Dimensionen, ne, und da merken wir so, ah, dann kommen wir von der äußeren Welt in die innere Welt. Ne. Und das ist ja auch genau das, von dem ja auch das Modell der Haltung erzählt. Also wo geht die Aufmerksamkeit hin? Sind wir nur im Außen oder sehen wir, wie das Außen auch dadurch bedingt wird, wie es von uns wahrgenommen wird durch unsere Haltung? Ne?
Absolut. Ich glaube, es ist tatsächlich auch im Sinne großer Organisationen nur auf das Äußere zu schauen, weil das eine Scheinsicherheit gibt. Eigentlich ist das ja die, wie soll ich sagen, in Fleisch geronnene Bürokratie oder in betriebswirtschaftlich Produkte vermarktbare Bürokratie. Wenn ich nur auf die Strukturen und auf die Prozesse schaue, dann kann ich auch einen Projektplan machen, dann weiß ich genau, was in welcher Reihenfolge geändert werden muss. Wenn ich eine SAP-Einführung mache, dann ist der Plan schon da und dann muss ich die Organisation in Anführungszeichen ja nur in die schon vorgegebene Struktur reinpressen. Das dauert 1,5 Jahre und kostet 2 Millionen. Damit kann ich rechnen, damit kann ich spielen. Was ich aber noch nie gehört habe, in keiner Organisation, dass irgendjemand jemals gesagt hätte, die SAP-Einführung bei uns, das war das geilste Projekt, das war so cool, es hat so einen Spaß gemacht, das war so toll. Noch nie gehört, noch nie. Es ist immer irgendwie mindestens schwierig.
Gibt es nicht sogar den Verband der SAP-Geschädigten? Oder vielleicht ist das auch nur eine Floskel. Ich finde das total spannend, weil das hat ja grundsätzlich mit Management-Denke zu tun. Und deswegen habe ich dann irgendwann noch eine neue Folie eingebaut, die auch nur in den ersten, ich sag mal, 10 Minuten oder so kommt. Was ist der Unterschied zwischen einer technischen Herausforderung, wo du Kompliziertes mit regeln kannst, und was ist eine adaptive Herausforderung, die für Komplexität die sinnvolle Herangehensweise ist? Und dieses zu unterscheiden, was ist eigentlich technisch kompliziert, was ist adaptiv und komplex und eben damit auch unvorhersehbar. Ne?
Genau. Sobald ich den Arbeitsfluss, sobald ich den Wertstrom mit betrachte, muss ich Komplexität betrachten, muss ich Komplexität auch in irgendeiner Form modellieren, weil dann, das ist ja der Punkt, wo unterschiedliche, hast du das mit den Abteilungen immer so schön betont? Dass unterschiedliche Abteilungen in der Organisation trotzdem ja irgendwie miteinander interagieren müssen. Die müssen sich ja
mitteilen.
Die müssen sich ja mitteilen. Ach, das ist herrlich, genau. Die Abteilungen müssen sich mitteilen. Nur dann entsteht ja Arbeitsfluss. Also Arbeitsfluss ist ja nicht, wie manche, Schulen suggerieren. Es ist ja nicht wie Wasserfluss. Es ist ja nicht so, da ist halt Wasser und dann haben wir ein bisschen Gravitation und durch die Gravitation fließt das Wasser halt nach unten. So funktioniert es ja dummerweise mit Arbeit nicht. Also Arbeit macht sich ja nicht, wenn wir nichts tun, weil wir halt Gravitation haben, sondern der Sog, der die Arbeit durch die Organisation zieht, ist ja Kommunikation, das ist ja Information. Also ich habe ja immer gegenläufig zum Arbeitsfluss einen Kommunikationsfluss. Also von der einen Seite muss die Information kommen, dass irgendetwas jetzt gebraucht wird und dann wird die Arbeit in die entgegengesetzte Richtung zum Informationsfluss gezogen. Das heißt, von links nach rechts fließt die Arbeit und von rechts nach links der Kommunikationsfluss. Wenn man, ja, also ich hoffe, dass ich jetzt niemanden zu sehr überfordere, aber...
Das ist jetzt die Frage, was links, was rechts ist. Haben wir ein Bild im Kopf? Nee, aber ich finde das gut. Also diese Abteilung brauchen Mitteilung und das finde ich aber ein schönes Bild, dieses Gegenüberstellen. Hier ist die Arbeit, ja. Und dann braucht es, und das finde ich auch interessant, der Pascal Miseret, der spricht immer nicht von Schnittstellen, weil die auch wieder was zerschneiden, sondern von Nahtstellen. Also wo müssen Vernähungen passieren, dass aus der Abteilung eine Mitteilung wird? Und da Information fließt. Und das ist ja dann wieder ein Thema, was mit Menschen zu tun hat und damit per se mit Menschen und mit Sprache, ne, und damit per se komplex und dann auch eben etwas, was sehr stark von der Dimension von Haltung zum Beispiel abhängt. Ne.
Ich sage es immer wieder, Organisationsentwicklung wäre deutlich leichter ohne Menschen.
Genau, das ist ja diese Vorstellung, die Organisation ist eine well-oiled machine, was ja durchaus zum rationalistisch-funktionalen Weltbild gehört, ja, wo Menschen ja auch nur Funktionseinheiten sind. die eben als Räder im Getriebe gesehen werden. Und das ist ja immer der große Schmerz, dass sie das nun mal nicht sind.
Oh, stimmt. Und dass diese Vorstellung von Organisation in der heutigen Zeit einfach nicht mehr zeitgemäß ist. Also wenn ich mir eine Organisation vorstelle als so ein perfektes Uhrwerk. Also die perfekte Organisation besteht aus ganz vielen Zahnrädern, die perfekt ineinander greifen, die ticken und das eine bewegt das andere und wird wirklich im feinsten Bereich werden da Dinge vorangebracht. Das ist super, solange sich die Aufgabe der Organisation nicht verändert. Aber sag mal so einer klassischen Schweizer Uhr, naja, wir führen jetzt, was weiß ich, die allgemeine Standard-Internet-Zeit ein. Das heißt, der Tag hat jetzt 100 Stunden und die Uhr 100 Minuten. Ja, Rolex hin oder her, die funktioniert dann nicht mehr. Egal, wie präzise sie gebaut ist. Aber Organisationen sind ja mit solchen Herausforderungen konfrontiert. Wir haben ja massive Veränderungen in den Technologien, in der Wirtschaft, auf die Organisationen kontinuierlich antworten müssen, um handlungsfähig zu bleiben. Und Handlungsfähigkeit bedeutet ja hier anpassungsfähig. Und dieses perfekte Uhrwerk ist halt nicht anpassungsfähig. Das ist perfekt und effizient in seiner einen Funktion, aber wenn die Funktion sich ändert, ist es nutzlos. Und wir brauchen Organisationen, die nicht wie Maschinen, wie Uhrwerke funktionieren. Das heißt, die Anforderung an Organisationen, selbst wenn das mit dem Uhrwerk vielleicht nie richtig war, wie du ja suggerierst, aber selbst wenn es mal richtig war, heute ist es keinesfalls mehr richtig. Es kann nicht mehr stimmen. Wenn ich anpassungsfähig sein muss, kann ich nicht in starren, auf Effizienz getrimmten Strukturen verharren.
Ja, und jetzt kommt's ja so, an bestimmten Stellen ist es ja richtig. Also wenn es kompliziert ist, Logistik, Amazon oder guck dir Leute an, ja, wo du sagst, ja, da habe ich eben mit Paketen zu tun, die reden auch nicht, die müssen auch nicht miteinander reden, die haben dann irgendwelche Chips in sich und und die haben ja wahnsinnige Erfolge auch, solche Organisationen, weil sie Kompliziertheit gut managen können, ne? Und deswegen ist das ja gar nicht falsch, mit Standards, Tools und Prozessen zu arbeiten, in den Bereichen, wo das Problem kompliziert ist. Und da wäre für mich mal so die Frage, was sind denn so Anliegen, wo du sagst, haha, genau, und hier geht's eben nicht mehr damit, ja, so eine Produktion von etwas, wo nur Roboter tätig sind oder weit gehen, ja, natürlich kannst du das effizient mit Prozessen bis zum Ultimo tunen, ja, machen ja auch einige vor. Aber dann gibt's eben der Punkt, wo was anderes ins Spiel kommt. Was würdest du sagen, wie kann man diese Nahtstelle ja zwischen kompliziert und komplex eigentlich kenntlich machen? Oder wo würdest du sagen, ja genau, und hier ist der Punkt, wo es eine andere Denkform braucht?
Also kenntlich machen, ist es, glaube ich, immer eine gute Idee, einen Wertstrom zu modellieren. Also mal zu schauen, wer arbeitet denn in welcher Reihenfolge eigentlich wie in einer Organisation zusammen? Wer liefert eigentlich wem zu? Wer ist eigentlich von wessen Zulieferung abhängig? Und wie spielen die Teile zusammen? Dann hast du eine Übersicht über deine, jetzt kommt es halt drauf an, Nahtstellen, Sollbruchstellen, wie auch immer sich das ausgestaltet. Aber dann hast du eine Übersicht über den Handlungsrahmen, über den du verfügen muss. Wir haben ja gemeinsam dieses Poster erarbeitet, Flight Levels und Haltungen, wo es ja genau darum ging. Flight Levels ist eine Methode, die dazu dient, Organisationen aus der Perspektive einer flussbasierten Organisation abzubilden und genau diese Nahtstellen sichtbar und damit auch handhabbar zu machen. Also wenn ich weiß, wo Themenübergänge stattfinden, dann kann ich sie auch gestalten. Und das ist die Idee in Flight Levels. Aber aus irgendeinem Grunde funktioniert das nicht immer. Und da kam dann die Idee ins Spiel, naja, vielleicht liegt das daran, dass auch die Methode abhängig ist von der Haltung, die in einer Organisation vorherrscht. Also nochmal einen Schritt zurück. Nehmen wir so ein typisches Thema aus der Agilität. Da geht es immer um Transparenz. Da geht es darum, lasst uns die Arbeit, die wir machen, offenlegen, transparent machen. Lasst uns deren Fertigstellungsgrad offenlegen und transparent machen. Und lasst uns die Arbeit, die wir noch nicht begonnen haben, offenlegen und transparent machen, damit wir entscheiden können, in welcher Reihenfolge wir was tun. Und vor allem, damit wir entscheiden können, das ist priorisieren, woran wir gerade nicht arbeiten wollen oder können. So, klingt super vernünftig. Wenn ich in einer Organisation bin, die solche Entscheidungen erlaubt. Wenn ich in einer Organisation bin, die sehr restriktiv ist oder wo ich eine starke Hierarchie habe, kann es durchaus sein, dass so eine Transparenz auf der Arbeitsebene gar nicht gewünscht ist, weil Transparenz ja immer auch bedeutet, ich bin kontrollierbar, ich bin überprüfbar, ich kann überwacht werden. Und wer will sich schon freiwillig in die Überwachung begeben? Begeben war das Wort, was ich suchte.
Ja, ist ja interessant, ne, dass Transparenz in manchen Organisationen wahrscheinlich als total willkommen geheißen wird und in anderen als Bedrohung gesehen wird, was auch wieder ein Spiegel von Haltung beziehungsweise auch von Machtstrukturen sein kann. Ne?
Genau, das hängt ganz stark davon ab, wie die, also ich spreche von Unternehmenskultur, ich meine dann aber die gelebte Haltung. Also ich meine dann schon sein Haltungsthema. Ich hatte mal bei einem Finanzdienstleister so eine Begegnung, das war auch der ganz besonderen Art. Die waren super hierarchisch aufgestellt. Da hat die C-Level-Riege absolutes Micromanagement betrieben, haben also immer in die Operative direkt reingefunkt, muss man sich vorstellen. Also ich bin Unternehmensleiter einer Organisation, eines Finanzdienstleisters mit 140 Milliarden Euro unter Management und setze mich dann neben einen Softwareentwickler und gucke dem zu, wie der Code schreibt. Also da ist totaler Mismatch. So, und mit dem habe ich ganz lange gearbeitet, mit dem CFO war es, glaube ich. Und irgendwann war dann tatsächlich dieser Zeitpunkt, jawohl, ich vertraue meinen Mitarbeitenden. Dann hat er seine Führungsriege in einen Workshop geschickt und die sollten ein neues Finanzdienstleistungsprodukt ausarbeiten oder irgendeine Berechnung dazu ausarbeiten. Dann bin ich zu ihm hingegangen und habe ihn gefragt, jetzt mal ehrlich, was machst du denn, wenn die jetzt irgendwas entscheiden, was dir nicht passt? Und dann hat er mich angeschaut, als ob ich doof wäre und hat gesagt, na dann overrule ich deren Entscheidung natürlich. Und dann habe ich so gegrinst wie du jetzt. Okay, ja, das ist Management-Theater. Ja, das ist reines Theater. Das heißt, ich tue so, als ob ich vertrauen würde. Ich tue so, als ob ich den Leuten Spielraum gäbe, aber ich gewähre den Spielraum nur, solange er mir passt. Sobald da eine Form angenommen wird, wo ich nicht zustimme, nutze ich meine hierarchische Macht, um gegen, in dem Fall 6 Gehirne, die anderer Meinung sind, die Meinung meines einen Gehirnes durchzusetzen. Das ist schon wild, was man da manchmal hört. Und der wundert sich dann, dass die Leute irgendwie ja keine Entscheidungen mehr treffen und auch keine Lust mehr haben. Da wird die Null-Fehler-Kultur proklamiert. Wir machen keine Fehler. Ja, in der Organisation passieren keine Fehler.
Außer der Fehler, dass wir das proklamieren.
Und außer all den Fehlern, die halt unter den Teppich gekehrt werden, weil keiner drüber redet. Weil du bist ja bescheuert, den Fehler öffentlich zu machen. Ja, wenn du weißt, dass du dafür geahndet wirst. So ist, als wir diese Flight-Levels und Haltungen bearbeitet haben, war irgendwann klar, naja, das ist eine super schöne Methode, um Organisationen von der Strategie bis in die Operative abzubilden. Und genau diesen Schnitt- oder Nahtstellen, wie du es nennst, schönes Wort, muss ich mir angewöhnen, abzubilden. Und trotzdem gibt es ja Situationen, wo es in Organisationen einfach nicht funktioniert. Also die Methode wird nicht angenommen. Sei es nur, dass mit der Transparenz gefremdet wird, sei es nur, dass mit der eigenverantwortlichen Arbeit gefremdet wird, oder sei es nun, dass mit dem Feedback auch zum, oder Feedforward, auch ein schönes Wort, was ich von dir gelernt habe, Richtung Management und Top-Management gehadert wird, weil die Organisation es einfach nicht gewohnt ist, so zu kommunizieren. Dann funktioniert die Methode auch nicht.
Genau, und jetzt sagst du ja was ganz Wichtiges, und wir sind ja gerade in, oder was heißt in unserer Blase, vielleicht erlebt man so ein gewisses Agilitätsbashing. Ja, nö, war auch nix, die haben dann auch nicht schneller gearbeitet, wir haben die geschult und nachher waren sie immer noch unzufrieden, die wollen einfach keine Verantwortung übernehmen. Ja, das ist ja so ein bisschen so eine, ich sag mal, gegenreformatorische Vorannahme, ja, die ja durchaus Publikum gab, aber ja, genau, der Mensch will geführt werden von starken Männern. Sehen wir ja jetzt überall. Ne? Und dann denkst du, ja, okay, je nachdem, wo man hinguckt. Und das ist ja so ein Dilemma zwischen dem, du hast es schon angesprochen, diese Strukturen, wo wir herkommen, eben mit Positionsmacht, die ja ihre Wurzeln im feudalen Denken haben. Also du hast eine Pyramide, je höher du bist, desto mehr Privilegien, desto mehr Macht. Ja, also du darfst dann halt besser fliegen, bessere Autos fahren, bessere Bahn fahren. Wir haben ja auch Klassen immer noch dafür, dass das auch kenntlich gemacht werden kann und ich die Insignien der Macht auch dann habe, bis hin zu dem Vierachseckbüro und so weiter. Das hat sich ja so ein bisschen gelöst. Nur ist natürlich diese Rollenverantwortungsdenke eine andere. Ja, und jetzt hängt man da ja mit dem Thema Agilität oft in so einem Zwitterkonstrukt. Du hast viel Positionsmacht, die im Zweifel auch ausgeübt wird. Du möchtest aber zu Rollenverantwortung und Eigenverantwortung ermuntern, die dir aber im Zweifel auch wieder genommen wird. Ne? Mhm. Und deswegen sagst du ja, du, wenn es mir wieder genommen wird, beziehungsweise wenn ich auch keine Privilegien dafür kriege, dann lass ich's. Ne? Also weg mit der Agilität. Ne? Dann macht doch hier irgendwie eure Positionsmacht. Ich mache ja Dienst nach Vorschrift und bin nicht verantwortlich. Ne? Mhm. Und da sagt, und das fand ich auch interessant, also Pascal Miseré sagt da nochmal, nee, Agilität muss von oben nach unten gelebt werden. Es wird aber oft so gespielt, dass man sagt so, ja, ihr Team sollte mal agil werden und wir oben gucken zu und schauen dann, ob er schneller läuft. Na, so geht das nicht. Was sind denn da so deine Implementationsgeschichten? Und wo gab es vielleicht Erfolge und was sind so typische Dinge, wo man dann merkt so, ja, dann hängt er halt in dem Twitter fest. Ne?
Also, das ist ja schon der Klassiker in der Beauftragung des agilen Coaches. Mach mal mein Team agil. Ja, das ist ja, da möchte man eigentlich schon wieder weinend nach Hause gehen. Also zunächst mal, ja, auf allen Konferenzen, das war letztes Jahr zumindest, da war dieser Take, Agile is dead, der war halt riesig. Ja, die Agilität ist tot, das hat sich erledigt. Das neue Agile ist KI, wo ich immer noch den Zusammenhang versuche zu ergründen, aber egal. Ich glaube tatsächlich, dass jetzt in der Mangelung eines besseren Begriffes benutze ich ihn weiter. Ich glaube tatsächlich, dass das, was wir als agile Strukturen und agile Organisationen bezeichnen, die einzige Möglichkeit ist, in einer sich schnell verändernden Welt Handlungsfähigkeit, Anpassungsfähigkeit und Wirksamkeit zu bewahren für eine Organisation. Das geht gar nicht anders. Ob ich mich dazu sklavisch an die eine oder andere Methode halten muss und dafür durchzertifiziert sein muss und irgendeinen Anbieter reich machen muss, da habe ich meinen Zweifel. Aber die Ideen, wie man Organisationen denken und dann eben auch die Kultur, die Haltung der Organisation mitentwickeln kann, ich glaube, das ist unumgänglich. Und es ist erstaunlich, wie häufig das Top-Management oder auch die Auftraggeber für agile Transformationen tatsächlich von dem eigentlichen Transformationsvorhaben dissoziiert sind. Ich habe darüber tatsächlich meine Masterthesis geschrieben in Psychologie. Das Ding heißt, kontraproduktives Verhalten der Auftraggeber in Agile-Coaching-Mandaten. Mhm. Also das ist offensichtlich ein Thema gewesen, weil diese Veränderung, diese Transformation, das ist ja auch eine wunderbare Beschreibung von dir, oder ich kenne sie zumindest von dir, dieser Unterschied zwischen Information, also ich vermehre mein Wissen und ich vertiefe meine Kenntnisse, ich erhöhe meine Expertise, aber komplett horizontal. Und als Antithese dazu oder als Komplementär dazu die Transformation, wo ich tatsächlich dann meine Höhe, also meine Sichtweite, meinen Verständnishorizont erweitert. Das sind zwei fundamental unterschiedliche Dinge, die ich auch mit fundamental unterschiedlichen Mitteln erreiche. Ich kann agile Methoden einführen, egal welche. Ich kann auf der Informationsebene Experten hervorrufen und Wissen in die Organisation bringen und die Anwendung von Scrum, Kanban oder was auch immer es da gibt, OKR, immer weiter verbessern und immer mehr in die DNA der Organisation einfließen lassen, ohne tatsächlich eine echte Transformation in die Organisation zu bringen, weil sich der Erfahrungshorizont und der Verständnishorizont und damit auch der Handlungshorizont durch einfache Informationsansammlung einfach nicht erweitern lässt. Und das ist doch eigentlich die Aufgabe eines Coaches, genau diese Grenze zu finden. Und jetzt zurück, nicht Agile is dead, sondern Agile Coaching is dead. Jedenfalls das, was immer unter Agile Coaching verstanden wurde. Wir brauchen also eine komplett andere Expertise und komplett anderen Erfahrungs- und Wissensstand bei den Organisationsentwicklern, bei all den Coaches, die da unterwegs sind. Es reicht eben nicht, selbst Experte in einer Methode zu sein und dann zu sagen, naja, ich coache euch dann mal, wie es in vielen agilen Methoden gemacht wurde.
Das finde ich jetzt ganz spannend, ja, weil ich sage ja auch, Organisationsentwicklung braucht Selbstentwicklung der Führenden. Wer immer das ist, ja, und dann wird man so angeguckt, ja, macht Sinn, wir können uns ja auch mal entwickeln. Aber was das dann beinhaltet, das ist ja das eine, also weggehen von dem Methodenfokus, wo du Dinge erledigst, das haben wir jetzt alles abgehakt, jetzt haben wir alle geschult, in einen Erfahrungsmodus, wo du emotionale Referenzerlebnisse schaffst des anderen Miteinander. Ne? Mhm. Und dieses andere Miteinander, okay, das ist ja schon mal wie anders, ne? Und dann bin ich ja auch anders, ja, dann bin ich transparenter, dann bin ich Teil davon, dann bin ich verantwortlicher, oder, und da wäre jetzt mir auf deinen Take gespannt, was sind denn da die Hindernisse, warum will man sich denn dann doch nicht entwickeln, oder was sind so Erfahrungen, wo du sagst, ah nee, da kommt man dann so an der Grenze, und was ist dann dein Zaubermittel, wo du sagst, ja, könnten wir vielleicht mal drüber gehen, ne?
Ja, wenn ich das Zaubermittel hätte, dann... Das wäre cool, aber das habe ich nicht.
Du hast das Modell der Haltung, ja, das zaubert das doch schon alles in die Köpfe und in die Herzen.
Ja, genau. Das ist die Vorstellung, ich komme als Agile Coach in die Organisation und dann massiere ich euch das agile Mindset ein. Ja? Und wenn es dann bei euch allen im Kopf drin ist und ihr alle schön agil seid, dann können wir anfangen, auch in Iterationen zu arbeiten und Backlogs zu bauen. Und dann ist alles fancy und dann haben wir unsere Story Points. Nein, so funktioniert das überhaupt nicht. Zunächst mal ist eine riesengroße Herausforderung, das moderne Denken von Organisationen. Für mich ist eine Organisation ein Organismus. Also wenn ich drüber nachdenke, wie kann ich etwas anpassen? Jetzt haben wir wieder das Uhrwerk. Ja, das ist extrem auf Effizienz getrimmt, ist aber nur veränderungsfähig, indem ich es auseinanderbaue, umbaue, zusammensetze und hoffe, dass es dann wieder läuft. Während eine organische Struktur in der Lage ist, tatsächlich zu wachsen, ist nicht ganz so effizient, aber ist anpassungs- und wandlungsfähig. Und ich denke Organisation eher in organischen Strukturen. Das ist ein fundamentaler Widerspruch zu dem, was wir in der Betriebswirtschaftslehre an den Universitäten lernen. So wird das einfach nicht gelehrt. Und wenn man sich mal anschaut, wo das Wissen der Universitäten herkommt, ja klar, das ist halt irgendwie Mitte des 19. Jahrhunderts. Ja, da haben sie gerade angefangen, Autos auf Fließbänder zu schnallen und die wurden halt mit Dampfmaschinen angetrieben. Und natürlich, dann gucke ich mir Durchlaufzeiten an, dann werden halt Kennzahlen, der Homo economicus strebt nach dem immer besten ökonomischen Ergebnis. Das ist ja auch eine Haltung, aber das ist ja nicht mehr die Haltung unserer Gesellschaft heute. Die Betriebswirtschaftslehre wurde aber genau in dieser Zeit mehr oder weniger entwickelt und zusammengestellt und da sind immer noch Konzepte drin, die offensichtlich aus dieser Zeit stammen. Ich darf so lästern, weil ich selbst auch BWL studiert habe. Wenn ich mit dieser Vorbildung jetzt auf einmal in eine Organisation komme und die Idee von der pyramidalen Struktur und nach oben werden die Plätze halt weniger und ich muss meine Ellenbogen ausfahren und ja, diese ganzen neoliberalen Gedanken, wie ich mich nach oben boxe und wenn ich ganz oben bin, dann ist das nur, weil ich der Leistungsfähigste bin. Ich bin halt der Durchsetzungsfähigste, wie auch immer, in dem Fall auch Mann. Ja, also ich benutze jetzt die männliche Form mit Absicht. Dann fühle ich mich extrem irritiert, wenn jemand herkommt und anfängt von anderen Konzepten, wie man Organisationen denken und aufbauen könnte, zu sprechen. Dann fühlen die sich angegriffen, wenn man auf einmal sagt, naja, das solltest nicht du entscheiden. Genau wie der CFO, von dem ich eben sprach, der nicht ertragen kann, dass andere Menschen vielleicht Entscheidungen besser treffen können als er, schon einfach, weil sie mehr sind. Er behält sich vor, die Produktentwicklung von 6 kompetenten, ausgebildeten und auch erfolgreichen Menschen jederzeit zurücknehmen zu können, einfach nur, weil er es hierarchisch kann. Das ist so eine klassische Haltung, die man ganz häufig in Organisationen findet. Und häufig ist es auch so, dass sich gerade im Top-Management so eine Selbstähnlichkeit der Menschen einbürgert. Ja, also ich war mal in Potsdam auf, es war ein Treffen der Vorstände vieler regionaler Sparkassen. Die hatten eine Messe und das Lustige war, da war ein Anbieter von irgendeiner Software und der hatte ein riesengroßes Schild über seinem Stand stehen, da stand Diversität drüber. Und dann guckst du, und da habe ich auch ein Foto gemacht, diese Menschen an, alles Männer, 45, dunkelblauer Anzug, schwarze Krawatte, Schnurrbart, alle, die sahen alle gleich aus, Hunderte, und oben drüber dieses Schild Diversität, ja, also ein Traum. Die rekrutieren sich aus einer selbstähnlichen Bubble, die müssen sich ähnlich sein, damit sie sich fähig finden. Und da bist du, wenn du mit Agilität in die Organisation kommst, mit New Work in die Organisation kommst, bist du ein Anti-Pattern. Und das ist für viele nur schwer zu ertragen.
Mhm. Und was sind denn jetzt so die Zuwägungen, wo du merkst, ja klar, ist ja ein bekanntes Problem und hat verschiedene Namen, ne? Und dann gibt's ja auch noch die Philosophie, ah, es braucht den charismatischen Leader, ne, der ganz oben steht und der regelt das dann so, diese Elon Musk-Mythen, ja, die dann ganz tolle Industrien aufbauen und da, also damit geht's, ne? es braucht ja dann irgendwas, wo ein Anteil in einem sagt, da könnte ich doch mal neugierig auf was anderes sein. Ja, weil du hast ja sonst, sagen die anderen, ja, ist ja schön, dass du uns hier kritisierst, aber wir machen weiter so. Und außerdem haben wir recht. Ja, weil wir haben das ja hier alles aufgebaut.
Genau. Also, kein Mensch, egal wie weltoffen er oder sie ist, freut sich darüber, wenn jemand daherkommt und sagt, alles, was du bisher gemacht hast, war Mist. Das findet niemand wirklich gut. Ich glaube, kritisieren ist auch das falsche Vorgehen. Aber hilft den Leuten doch mal an die Stellen zu schauen, die sie normalerweise nicht betrachten. Wenn ich die Führungspersönlichkeit habe, die zum Mikromanagement neigt, die also tatsächlich unmittelbar in den Ablauf der Organisation eingreift, dann ist es doch mal spannend, mit genau dieser Person zu sagen, okay, lasst uns doch mal anschauen, wie denn eigentlich End-to-End Wert geschöpft wird und was denn passiert, wenn du an einer Stelle die Planung der gesamten Wertschöpfungskette damit durcheinander bringst, dass du dich neben den Entwickler setzt. Du machst das ja nicht, weil du böse bist, sondern du machst es ja, weil du in bestem Wissen, Gewissen und Glauben und Wollen das Produkt, für das du brennst, nach vorne bringen willst und du glaubst, das ist das Wichtigste. Das Problem ist halt, das liegt in Konkurrenz mit anderen Produkten, die du halt gar nicht kennst. Also er kann ja gar nicht wissen, welche Arbeit er damit behindert. Er kann ja gar nicht wissen, welche Abläufe er damit stört. Also ist es doch sinnvoll, da mal reinzuschauen. Da kriegt man die Leute auch in der Regel, weil hey, damit hatten die bisher nie was zu tun. Und das finden die dann auch erstmal spannend. Und damit kann man ein gewisses Bewusstsein schaffen. Oder umgekehrt, ich habe jemanden, der sich sehr auf seine Unternehmenskultur fokussiert und dem es auch wichtig ist, dass die Leute gut miteinander arbeiten, der aber überhaupt keinen Fokus auf Strukturen und auf Prozesse legt. Dann bildet sich eine informelle Organisation raus. Es ist auch ganz erstaunlich, wie oft das passiert. Wo im Grunde genommen alles gut miteinander können, alles ist super, man hat ein ganz tolles Klima, es ist nahezu familiär, aber man hat keinerlei belastbare Struktur und keinerlei belastbaren Prozess, anhand dessen sich die Arbeit in der Organisation irgendwie organisieren ließe. Die Leute arbeiten auf Zuruf miteinander. Das ist super, solange von denen keiner geht, solange von denen nicht einer in Rente geht und solange kein neuer, der eingearbeitet werden muss, dazukommt.
Könnte ja auch der Sinn der Sache sein, dass eben das so zur Stabilität dient. Ja. Aber ich finde es ganz wichtig, was du sagst. Also diese Versöhnlichkeit, also kein Bashen, ihr habt ja irgendwas falsch gemacht, sondern zu sagen, ja, was könnte denn der nächste intelligentere Schritt sein? Und dann visualisiert man es dann mal, macht die blinden Flecken transparent, indem man so einen Wertstrom mal aufzeigt und dann sagt, also anschlussfähig in der vorhandenen Logik, es geht ja um ein gutes Produkt, ein effektives, effizientes Produkt, dann könnte man ja dies und jenes tun. Ne?
Genau, es sind nun mal, und das ist eben die dritte Säule, die ich in der haltungsbasierten Organisationsentwicklung jetzt eingezogen habe, das ist eben die Säule der Haltung. Ganz am Anfang haben wir gesagt, oder habe ich gesagt, wir haben die Struktur, das sind die SAP-Einführer. Dann kam dieses ganze Flussdenken hinzu, also die Wertströme. Das ist die zweite Säule, auf der Organisationsentwicklung beruhen sollte. Wie wird's gemacht und wie spielen die Teile zusammen? Und die dritte Säule, die jetzt dank dir und deiner Arbeit und der Ausbildung, die ich bei dir ja auch absolvieren durfte, hinzukam, dass eben die dritte Säule ist die der Haltung. Also was ist meine Organisation eigentlich in der Lage zu verstehen? So interpretiere ich es für mich jetzt mal. Was können die hören? Womit können die arbeiten? Und was überfordert die Organisation? Und da ist ja auch ganz entscheidender Punkt, weil das höre ich ganz oft so als Widerspruch. Naja, welche Organisation hat denn eine Kultur oder welche Organisation hat denn eine Haltung? Ja, keiner. Keiner. Aber wir haben im Projekt eine Kultur und wir haben in der Unternehmensleitung eine Kultur. So. Wenn wir eine starke Hierarchie haben und die Unternehmensleitung irgendwann durchsticht, dann bin ich 100% davon sicher, dann könnt ihr im Projekt eine Kultur haben, was immer ihr wollt, es wird die Kultur der Unternehmensleitung gelten, wenn Mikromanagement betrieben wird. Also, wenn wir da eine sehr dirigistische Haltung haben, eine Haltung, die sehr vorgabenlastig ist, dann wird die tolle agile Kultur in eurem agilen Projekt in dem Augenblick zusammenbrechen, wo eben durchgestochen wird, wo eben von oben nach unten eingestochen wird. Deswegen müssen wir uns anschauen, wie eigentlich die Organisation, wie die sich verhält. Und deswegen komme ich auch gerne zurück zu dem, was du eben sagtest. Agilität sollte eigentlich von oben nach unten gelebt werden. Da bin ich absolut dabei. Diese Idee, dass man Agilität bottom-up in der Organisation wachsen lassen könnte, die grenzt wirklich an Absurdität. Weil dann begrenze ich Agilität auf reine Methode. Methoden kann ich natürlich bottom-up. Ja, also ich kann dem Team sagen, hier benutzt mal die neue Software oder hier mach mal Scrum. Das kann ich natürlich tun. Wenn ich aber Agilität als das verstehe, was es ist, nämlich eine tatsächliche Organisationsentwicklung, also auch hier Struktur, Fluss und Haltung, dann brauche ich natürlich auch die kulturstiftende Instanz der Organisation. Und das ist nun mal das Top-Level-Management.
Ja, also Top-Führungskräfte sind natürlich Kulturenmultiplikatoren. Und du hast ja diese ganzen agilen Thematiken ja sehr schön in diese Haltungserweiterung gebracht, sodass man da ja auch so eine Orientierung und Übersicht hat und sich da drin ja spiegeln kann. Ja, wie tun wir es denn eigentlich? Ne? Es ist natürlich dieses Dilemma, was ich ja auch kenne, dass, ich sag mal, das Top-Level oft sich gar nicht als Team versteht. Schon gar nicht als transparentes. Schon gar nicht als, oh, machen wir mal Check-in, ne? Machen wir mal eine Retro alle zwei Wochen. Ne? Was bemerke ich bei dir, was bemerkst du bei mir? Oh, wir haben offene Fehlerkultur. Da fehlt es ja oft schon ganz an Substanz, ja, dass da ja oft zwar so eine Kollegialität ist, aber oft ist das ja mehr ein Gremium als ein Team. Und was sind so da deine Ansätze, wenn du so merkst, okay, ich würde gerne mit euch hier Wertstrom durchgehen, ne, aber das wird euch ein bisschen fordern, ja? Hast du da gute Zuwägungen, dass sie sagen, oh, mach mal?
Also die eine Hoffnung, die ich immer hege und was ich immer versuche, aber fair enough, meistens scheitere, das ist der Versuch zu sagen, naja, ihr als Managementgruppe, ihr solltet natürlich ein Team sein, denn ihr habt hier eine gemeinsame Aufgabe. Ihr seid ja dafür verantwortlich, die Organisation über die nächsten Jahre nach vorne zu entwickeln. Sei es nur strategisch oder auch kulturell. Ja, also es ist ja euer Thema. Das kann funktionieren, dass die dann das erste Mal feststellen, wie sehr sie sich eigentlich hassen oder wie sehr sie eigentlich vollkommen unterschiedliche Vorstellungen haben, was in der Organisation passieren sollte. Aber zugegeben, das funktioniert in den meisten Fällen so tatsächlich nicht. Dann ist der zweite Plan, okay, ich mache halt einen Wertstrom oder ich baue einen Wertstrom in der obersten operativen Ebene auf, also so in dieser koordinativen Ebene, wo ich den End-to-End-Strom in der Organisation sehe und binde dann das Top-Management als Sponsoren ein. Also das heißt, das sind diejenigen, die ein Review empfangen und leiten müssen. Das ist völlig absurd, aber natürlich müssen wir die Verantwortlichen, die Sponsoren des Ganzen in der Verantwortung halten. Wir müssen dafür sorgen, dass die im Loop sind und sehen, was wir denn eigentlich tun und welche Entscheidungen wir denn eigentlich treffen, wenn sie es schon nicht tun und was in welcher Reihenfolge geliefert wird. Und es ist tatsächlich erstaunlich, wie häufig dieses Gespräch geführt werden muss. Du, lieber Sponsor, lieber Verantwortlicher für die Gesamtgeschicke dieser Organisation, musst dich jetzt dafür interessieren, was die Organisation eigentlich macht. Dass man das tatsächlich formulieren muss und einfordern muss, ist erstaunlich, aber es ist häufig so. Aber ich sage halt auch ganz klar, wenn das nicht passiert, dann lasst uns das nicht machen. Also lasst uns nicht über Transformation nachdenken, wenn die Menschen, die den Rahmen stiften, nicht transformationsbereit sind oder wenigstens bereit sind, die Transformation im Herzen zu begleiten und zuzugucken. Also es ist eine echte Herausforderung. Allerdings, auch hier wieder, viele Organisationen sind da heute weiter. Also die heute sagen, wir wollen Transformation, die haben in irgendeiner Form verstanden, dass sie zumindest irgendwie eingebunden sind. Ich war bei einem ganz, ganz klassischen Küchenmaschinenhersteller. Die haben mir gezeigt, was sie in den 12 Monaten, bevor ich kam, was sie da gemacht haben und haben gesagt, naja, wir haben die Grundlagen und die Weichen für agile Transformationen, wir haben die jetzt gestellt und die hatten auch einen Transformation Manager, ich glaube, so hieß der, oder Agile Transformation Manager, egal. Der hat sich dann auf so eine HR-Konferenz gestellt und hat von dem großen Erfolg der Agilisierung berichtet und dann hat er das neue Organigramm gezeigt. Das heißt, sie haben das Organigramm bisschen umgehängt und dann in erster Linie Begrifflichkeiten geändert. Also der Teamlead war dann jetzt der People Manager und der Product Manager war jetzt der Product Owner und der Projektleiter war der Agile Master oder wie immer die Begriffe auch waren. Ja, aber das war ein Riesenerfolg für die. Ich habe es am Anfang belächelt und habe mir gedacht, naja, okay, das hat jetzt mit Veränderung und mit Verbesserung und mit Change erstmal oder Transformation eigentlich ja nichts zu tun. Aber das darf man nicht unterschätzen, weil auch damit geht ein Ruck durch die Organisation, weil es immerhin zeigt, auch Top-Management ist bereit, etwas zu ändern. Und ja, die tun es halt im Rahmen dessen, also in deren Denkrahmen. Und der Denkrahmen ist nun mal die Aufbauorganisation. Das ist die Verantwortung des Top-Managements. Also verändern sie die Aufbauorganisation. Aus meiner Perspektive ist die Aufbauorganisation vollkommen irrelevant. Mir ist egal, wer wem berichtet. Mir ist egal, wer wem unterstellt ist und wer von wem seine Gratifikation erhält. Mich interessiert die Ablauforganisation. Wie kommt Arbeit von A nach B? Wie wird Wert geschöpft und wie sorgen wir dafür, dass die Arbeit möglichst schnell fertig ist? Trotzdem, auch den ersten Teil, wir sind bereit, das Organigramm anzufassen und wir sind bereit, die Aufbauorganisation zu verändern. Das ist zumindest ein Zeichen dafür, dass sie bereit sind, was zu verändern. Ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, da muss man eigentlich nicht drüber streiten, aber immerhin. Ja.
Ist ja der klassische Joke, ne, den ich auch gerne erzähle. Komme ich auch in so eine Organisation, die sagen, ja, wir haben jetzt eine neue Strategie. Ich sage, wie macht er die denn? Wir haben das Organigramm geändert. Ne? Das ist die neue Strategie. Und genau, und gleichzeitig versöhnlich zu sein, ist okay. Ja, dann ist das der erste Weg. Und das Entscheidende ist ja, dann frage ich meine Anschlussfrage, ist dann immer, und taucht jetzt auch der Kunde oder die Zielgruppe in einem Organigramm auf? Ja, ich sage ja, wenn du den Kunden in die Mitte deines Organigramms setzt, ja, oder die Zielgruppe, kommt niemals die Pyramide raus, ja, weil du dann ja in eine andere Denke reinkommst und du machst es wahrscheinlich noch feingliedriger. Und gleichzeitig sind wir aus diesem feudalen Denken ja so drauf getrimmt, ja, wer kann wem was zumuten, ja, wer kriegt welche Benefits, wer kriegt welche Bonis und wer wird wann wohin befördert. Das ist ja kulturell gelernt, dass wir eben auch diese doppelte Agenda haben. Es geht in einem Unternehmen ja sozusagen, der Sinn der Organisation ist ein geiles Produkt irgendwie für irgendeine Zielgruppe oder eine Dienstleistung. Aber die Agenda der Mitarbeiter ist ja oft in dieser Karriereleiter irgendwas zu erreichen jenseits davon, ob das Produkt rauskommt, sondern dass du dann vielleicht sagst, was wir ja heute auch erleben, ja, die paar Jahre noch, das überstehe ich, gucke ich, dass ich genügend Freunde mitnehme und tschüss. Ne?
Du hast mich gerade auf einen interessanten Gedanken gebracht. Also im klassischen Projektmanagement ist es ja so, dass ganz häufig der Projektplan oder die Erfüllung des Projektplanes zum Ziel erhoben wird. Also alles richtet sich nach dem Projektplan. Ich muss einen Meilenstein erreichen und wenn ich den Meilenstein an diesem Tag nicht erreicht habe, dann ist es ein Projektmisserfolg. Das heißt, der Projektplan ist der Gradmesser für den Erfolg und damit wird der Projektplan eigentlich das Ziel. Den gilt es zu erreichen. Das ist in Organisationen ja gar nicht anders. Wenn ich so ein Organigramm habe, dann ist das Ziel ja irgendwie in diesem Organigramm nach oben zu wandern und fachliche Karrieren spielen da halt dann keine Rolle, weil fachliche Karrieren führen halt nicht auf der Hierarchieleiter nach oben. Das sind dann irgendwie Managementkarrieren. Also das heißt, der Durchlauf der Aufbauorganisation wird zum Ziel. Das eigentliche Unternehmensziel, das wird dabei ja völlig außer Acht gelassen. Also was wollen wir eigentlich erreichen? Welche Kunden wollen wir eigentlich adressieren? Welche Probleme wollen wir eigentlich lösen? War übrigens auch eine spannende Antwort auf die Frage, nachdem ich das neue Organigramm, nachdem man mir das präsentiert hat. Ihr seid jetzt ja agil geworden, habt jetzt ein Jahr lang das Organigramm verändert. Wo seid ihr denn schneller geworden? Oder wo habt ihr denn jetzt Einsparungen produziert? Und dann war die Antwort entweder nirgendwo oder wissen wir gar nicht, weil das wird ja nicht gemessen. Es ist für mich ein falscher Fokus. Ja, also Agilität und auch dein Haltungsmodell ermöglichen mir, einmal zurückzutreten, auf die Metaebene zu gehen, selbst zu schauen, auf was fokussiere ich eigentlich, woran messe ich mich eigentlich und dann auch mich selbst wieder auszurichten und zu schauen, sind es denn die richtigen Dinge, auf die ich eigentlich abziele und dann eventuell die Erkenntnis zu erlangen, dass ich meinen Handlungsspielraum und damit meine Perspektive ändern muss und damit vielleicht auch so ein Stück weit vertikale Entwicklung durchlaufen muss. Das kann ja durchaus auch eine bewusste Entscheidung sein.
Ja, und du hast ja da, und das fand ich ganz spannend, wir haben ja das zusammen dieses Projekt gemacht, Flight Levels und Haltung, ja, in einem Poster, gibt es ja auf Deutsch und Englisch, machen wir auch in die Shownotes. wo du ja genau dir diese Dimension rausgesucht hast, wo du sagst, ja, wo sollte man denn mal drauf gucken? So einen Punkt hast du jetzt gesagt, wie wir messen, wie wir interagieren, wie wir fokussieren, wie wir visualisieren, wie wir mit Flow umgehen und wie sich das System selbst wahrnimmt. Das sind ja so die verschiedenen Dimensionen, wo man dann ja mal sagen kann, ah, in der Haltung machst du dies, in der Haltung machst du das. Ist ja immer so ein bisschen beispielhaft, soll ja nur eine Landkarte sein und keine Wahrheiten abbilden. Aber was ist denn deine Erfahrung mit dem Umgang damit? Welche Art von Erkenntnisse entstehen denn, wenn man diesen Zusammenhang macht mit diesem multiperspektiven Blick auf Flight Levels, also auf Grade der Agilität und Haltung?
Also das Spannende ist, das Poster ist definitiv kein Reifegradmodell. Es ist beispielhaft, es ist ein Indikator. Aber es ist erstaunlich, wenn man mit dem Poster jetzt auch zu Nicht-Flight-Levels-Practitionern geht, also zu Menschen, die gar nicht mit Flight-Levels arbeiten, sondern die halt irgendwie nur in so einem Agil-Umfeld arbeiten, die können sich da drin sofort verorten. Die können sofort sagen, wenn wir visualisieren würden oder wenn wir Flow abbilden würden, dann sähe das bei uns so aus und dann sind die hier sofort in der rationalistisch-funktionalen Haltung. Ja, identifizieren sich da. Und dann kannst du spaltenweise durchgehen und da geht es ja darum, wie wir priorisieren in der rationalistisch-funktionalen oder in welcher Haltung auch immer. Ja. Mhm. Und die Leute können sich da relativ leicht verorten. Meine Idee war ja damals mit dem Philipp Pichler zusammen zu sagen, naja, lass uns mal, wir sind beide Flight Levels Professionals, lass uns doch mal schauen, wie Flight Levels eigentlich aus der Haltungsbrille aussehen oder durch diese Haltungsperspektive, weil das eine Perspektive ist, die uns in dem Flight Level Modell einfach gefehlt hat. Das war zu mechanistisch, zu methodisch in seiner Darstellung. Und dann haben wir eben das Poster gemacht und nachdem wir wirklich mit dem Poster gearbeitet haben und auch Feedback bekommen haben, zum einen aus deiner Community, also aus der Haltung erweitern Community, das sind ja Leute, die haben mit Flight Levels wenig zu tun, und aus der Flight Levels Community, das sind die Leute, die haben mit Haltung wenig zu tun. Ich habe Bilder, das ist ganz witzig, wo Leute aus der Flight-Level-Community das Poster verwenden und über Flight-Level-Implementierungen sprechen. Ich habe mit denen noch nie gesprochen und es gibt keinen aufgezeichneten Talk. Mich interessiert, was sie denen erzählen. Ich weiß es einfach nicht. Ja, aber ich habe jetzt im November zum Glück die Gelegenheit, das mal in der Flight-Level-Community wirklich vorzustellen. Aber dieses Poster trifft einen Nerv, weil offensichtlich da so allgemeingültig abgeleitet werden kann und man sich so leicht selbst verorten kann. Das ist natürlich nichts Wissenschaftliches und wie gesagt kein Reifegradmodell, aber es ist ein echt starker Indikator. Das hilft mir einfach, wenn ich weiß, dass ich meinen Fluss folgendermaßen wahrnehme, dann kann ich auch mal schauen, wie denn höchstwahrscheinlich bei mir in der Organisation Kommunikation stattfindet. Und das passt halt, das fittet. Ja,
es war ja witzig, ich hatte erzählt, ich war gestern auch beim größeren Systemhaus, die ich auch gerade über ein paar Monate begleite, also die Top-Führungsmannschaft da. Und die kannten dich. Und das heißt, in der Community scheint das so seine Runde zu machen. Das ist ja auch so ein bisschen der Sinn dieser Poster, die natürlich Vereinfachung, wenn jetzt wissenschaftlich die Ich-Entwicklung dahinter anschaust, eine Vereinfachung darstellen. Aber sie zeigen ja mindestens im Sinne des, wo ist der Aufmerksamkeitsfokus, können sie dir einen Spiegel geben, wie ist das Komplexitätsverstehen, können sie dir einen Spiegel geben. Und was ich auch oft sehe, was so an diesen Postern ist, wir waren mal da, ach, ganz früher waren wir mal da, jetzt sind wir hier, wir wollen dahin. Also du kannst so ein bisschen sehen, wo ist der Wachstumsschritt. Und ich bin ja auch immer mehr so ein Fan, gar nicht zu sagen, jemand ist in der und der Haltung und müsste nun dieser und jener sein, ne? Sondern eher, was ist der nächste Schritt, den dein Herz schon weiß, den du anhand deiner Verstimmung erkennst, anhand der Spannung, die in der Organisation sind, wo du weißt, wir fühlen es schon, wir haben es aber noch nicht in Sprache bringen können. Und das sind dann sozusagen Hilfen, um Räume der Besprechbarkeit zu finden. Und auch eine Versöhnlichkeit zu sagen, ja, mein Gott, ist ein Weg und wir sind jetzt nicht kurz vor Torschluss, wir sind aber nicht am Anfang, wir sind irgendwo in der Mitte da, ne?
Absolut, ja. Ich finde noch den Gedanken sehr spannend, dass die Haltung natürlich auch ganz stark kontextabhängig ist. Also der Kontext macht die Haltung, in der ich mich befinde. Was natürlich dann die Frage aufwirft, kann ich Haltung entwickeln, indem ich den Kontext gestalte? Also von hinten durch die Brust, durchs Auge. Keine Ahnung, in der Organisationsentwicklung ist Kontextgestaltung natürlich deutlich leichter als, keine Ahnung, in der Sozialentwicklung. Ja, oder in einem Sozialumfeld.
Ja, das ist ja dann Kultur oder was man so als Kultur versteht. Wenn wir eine Kultur haben, wo wir auf Bildung Wert legen, ja okay, dann schaffen wir andere Art von Gewohnheitshaltung in Menschen. Oder was ich jetzt ja auch, habe ich heute noch mit jemandem darüber gesprochen, jetzt gibt es mittlerweile ganz viel Gefühlsschulung in Kindergärten.
Ach krass.
Dass die denen beibringen, über ihre Emotionen zu reden, was sie denn gerade so wahrnehmen. Und ich denke, wie krass ist das denn? Haben wir nie gehabt. Ja, das war immer sowas, was du besser nicht hast, weil da könnte es Ohrfeigen geben, wenn du mit deiner kindlichen Wut in Kontakt kommt, wo du denkst, mein Gott, ich bin Junge, natürlich bin ich wütend, ich bin 5. Ne? Ich hätte es gern anders. Ne? Und da dachte ich so, krass, ja, das ist ja auch eine Kulturleistung, wenn man als Kultur beschließt, bei uns kann man über Spannung, über Emotionen, über Gefühle reden und dadurch machen wir Zugänglichkeiten zu unserem zweiten Intelligenzsystem. Ne? Mhm. Oder was ist in einer Kultur bezogen auf Tabuthemen wie Macht? Und das wissen ja alle. Also die wissen ja alle, ja, die da oben am C-Level, die können sich nicht leiden. Der eine sägt am Posten vom anderen und der will, dass der andere schnell geht und der ist dick im Aufsichtsrat. Die Storys sind ja immer alle bekannt. Also nie drüber geredet. Oder nur hinter verhohlener Hand, anstatt zu sagen, Leute, wisst ihr eigentlich, was die anderen über euch wissen, was ihr auch über euch wisst, was ihr aber euch noch nicht wissen lasst. Und wäre ein Vorteil, wenn ihr euch darüber wissen lasst, ja, und dann sagen, ja, okay, ne? Für die Organisation wäre das sinnvoll, ne?
Hast du nicht dazu auch so ein Organigramm? Wer mit wem was?
Genau.
Das ist super. Muss ich mal wieder raussuchen. Das ist super.
Ja, genau. Das ist ja das Sichtbarmachen der informellen Kommunikation oder was wir auch die illegalen Brauchbarkeiten nennen, ja. Also wie ist das schöne Organigramm gemalt und was passiert wirklich? Und welche emotionalen und Beziehungsdynamiken herrschen in einer Organisation, die nicht genannt werden dürfen? Und das ist wiederum eine Frage der Kultur, wo es ja Organisationen gibt. Und das finde ich immer interessant, wenn ich in Organisationen bin, die das Gleiche tun, aber eine andere Kultur haben. Wie groß der Raum der Besprechbarkeit? Und verkindlichen die Menschen sich hier oder gehen sie eher in einen Wachstumsraum rein? Der Klassiker ist, habe ich auch oft mit zu tun, Firmen fusionieren. Und plötzlich merken die, oh, mit denen kann man darüber gar nicht reden. Ja, die sind irgendwie, da hört's auf. Ne? Wir sind aber gewohnt, das sehr transparent zu machen und so weiter. Ne? Oder dass plötzlich wieder die Parkplätze der Top-Führung neben der Haustür sind und so weiter. Ne? Wo dann solche Sachen reinkommen. Und mein Eindruck ist ja auch, und ich sage das manchmal so ein bisschen provokativ, dass Menschen sich in Organisationen verkindlichen. Ja, und manchmal ist es aber auch umgekehrt, dass sie natürlich in eine reife Dynamik reinkommen.
Verkindlichen verstehe ich sofort. In eine reife Dynamik reinkommen. Ich suche gerade verzweifelt nach einem Beispiel aus meiner Praxis.
Naja, das Beispiel wärst du ja. Ne? Im Idealfall, dass du sagst, schau mal, na, bis jetzt habt ihr das so gemacht. Jetzt zeige ich euch mal hier Wertstrom, Flussdenken, Struktur und wie das mit Haltung zusammenhängt. Habt ihr Bock, euch zu entwickeln? Habt ihr Bock, auf dieser Reise zu gehen? Selbstentwicklung ist Organisationsentwicklung. Und euch selbst zu hinterfragen und euch selbst als Teil des Problems zu erkennen. Aber auch vielleicht auf den Teil von euch neugierig zu werden, der das schon fühlen kann, der das irgendwie auch weiß und sagt, ey, das machen wir zum Wohl von der Organisation, zum Wohl von mir. Und von mir aus verzichte ich auf bestimmte Macht. Von mir aus verzichte ich auch auf Intransparenz, weil die andere Sache mir sinnvoller und wertvoller erscheint. Und das ist ja dieses Dealmaking. Sage ich, nö, mache ich nicht, meine Privilegien, meine Boni sind mir wichtiger. Oder sage ich, und das finde ich zum Beispiel interessant, da würde mich auch deine Erfahrung interessieren, in Familienunternehmen ist das einfacher. Weil die oft nicht an dem Geldthema so hängen und nicht so dieses sind, mein Gott, ich bin hier 4-5 Jahre, ne, und dann, ja, was weiß ich, was die danach machen, ne. Ja, manche Industrien gehen halt unter, bla bla bla, ne. In Familienunternehmen ist ja dieser Sinnkontext nochmal weiter und überpersönlicher.
Dazu zwei Gedanken. Also der erste Gedanke, ich habe für ein Softwarehaus gearbeitet bis Juni, keine Ahnung, irgendwie so. Da ging es darum, ein operatives Portfolio aufzubauen. Also genau sichtbar zu machen, woran die Organisation eigentlich arbeitet. Und da gab es auch eine relativ klare Prognose, wie die Organisation jetzt prozessual entwickelt werden kann, welche Effizienzen da gehoben werden können, also sprich, welches Geld auch eingespart werden kann. Und das ist ein bestellter Geschäftsführer, ein vom Investor bestellter Geschäftsführer. Mhm. Und wenn sich beim Investor die Geschäftsleitung ändert, das ist geschehen, dann wird auch mal ein Projekt, wo irgendwie ein Einsparungspotenzial von 1,5 Millionen dranhängt, wegen 15.000 Euro Cashflow einfach gestoppt. Unabhängig, wie viel Geld man schon in der Zeit vorher investiert hat. Das würde in einem Familienunternehmen niemals passieren. Nie. Mhm. Ja, wenn der Geschäftsinhaber sich entschließt, was zu machen, klar, man soll kein gutes Geld schlechtem Geld herwerfen, aber das war ja hier gar nicht das Anzeichen. Also das würde niemals passieren, dass ein Geschäftsführer ein Projekt beendet aus irgendwelchen Gründen kurzfristiger Effekte und wegen des eigenen Bonuses und wie auch immer. Ein Inhaber hat immer, bin ich fest davon überzeugt, hat immer das Wohl und das Ziel der Organisation und das langfristige Ziel im Auge. Na klar, will man Geld verdienen, alles keine Frage, aber es ist halt auch klar, dass man nachhaltig sein will, dass man am Markt bestehen will, dass man ja konkurrenzfähig bleiben muss. Das sind komplett andere Anforderungen und Werte, die ein familiengeführtes Unternehmen nacheifert oder dieses erfüllen muss. Und deswegen handeln und agieren die auch ganz anders. Allerdings glaube ich auch, wenn es um die Haltungsentwicklung geht, ist es deutlich schwieriger, eine Veränderung in einem familiengeführten Unternehmen einzubringen, weil du da natürlich auch gegen eine sehr gefestigte, vorhandene Meinung oder Haltung arbeiten musst. Da haben wir ja dann tatsächlich, naja, das machen wir seit 50 Jahren so und das war ja bisher noch nie schlecht. Warum sollen wir jetzt irgendwas verändern? Oder das hat der Opa schon so gemacht. Ja.
Da begegnen mir ja mehrere Dynamiken. Ja, einmal dieses so, wir bleiben allem treu, ne? Aber auch, ich mach's anders als Papa. Ja, und genau. Ich führe jetzt hier diese neuen Geschichten ein, ne?
Genau, exakt. Also von daher, mir sind inhabergeführte Unternehmen da deutlich lieber, weil sie authentischer sind. Mhm. Und auch verlässlicher. Mhm. Insbesondere, wenn eine Entscheidung getroffen wurde oder wenn man gesagt hat, nein, wir begeben uns jetzt auf den Weg, wir wollen diese Entwicklung durchführen. Allerdings ist die Induktion oder das Einführen oder das Hinführen zu diesem Weg deutlich aufwendiger, intensiver, anstrengender, aber natürlich auch lehrreicher, wenn du derjenige bist, der es begleiten darf.
Wie heißt nochmal dein Vortrag, den du demnächst machst? Du hast mir so einen schönen Titel vorhin vorgelesen.
Titel sind immer schwierig. Next Level Agile, Agilität trifft Haltung, die Kunst der echten Veränderung.
Ich würde es ja auch sagen, Agilität ist on hold. Jetzt hat man gesagt, das war nix. Wir müssen wieder wie früher und effizienter und länger arbeiten und härter arbeiten und richtig was leisten. Ja.
Und wir müssen alle viel mehr arbeiten, viel mehr.
Ja, ja, das ist natürlich immer die Lösung, weil Wachstum entsteht ja aus mehr, also muss mehr gut sein. Und egal, gibt es überhaupt Märkte dafür? Sind die realistisch? Finden wir ein neues China, wo wir nochmal jedes Jahr ein paar Millionen Autos hinverkaufen können? Ja? Oder geht es sowieso irgendwann, früher oder später, über Degrowth-Szenarien? Hatte ich auch heute ein schönes Gespräch, wo jemand meinte, wie schlimm das wäre, dass bald die Bevölkerungszahlen zurückgehen. Ja, und du denkst so, ja krass, das war doch mal so das Ziel. Also als ich Kind war, hieß es immer die Überbevölkerung, ne? Irgendwie ist diese Idee von Überbevölkerung, nimmt keiner mehr so in den Mund, ja, weil wir sind es ja jetzt, die weniger werden, ne? Da hat man immer gesagt, wir sollen bleiben, die anderen sollen sich nicht so vermehren, ne? Jetzt sind andere vermehren sich teilweise noch, wir weniger, dann ist es plötzlich gar kein Problem mehr, sondern wir sollten mehr Kinder kriegen, auch lustig. Weil natürlich überhaupt diese Idee, dass etwas nicht mehr wächst, ja gegen die betriebswirtschaftliche Logiken ist und gegen die Art und Weise, wie wir eben wirtschaften. Weil das beruht darauf, das Wachstum von heute frisst die Schulden dann irgendwann auf und sorgt dafür das. Ne? Wie würdest du denn eine Agilität in dem Kontext sehen? Also gibt es so eine Art Revival, wo man irgendwann merkt, du mit diesem ganzen Command and Control und mehr Arbeiten, kriegst die Sache nicht im Griff. Das ist zu VUCA-weltmäßig, zu beweglich. Da wird sich was anderes dann doch wieder anbieten. Ja.
Ich hatte vor kurzem eine lustige, eine lustige Diskussion auf einer der großen sozialen Medienplattformen, wo jemand den Take rausgehauen hat. Ich glaube, das Innenministerium, Bundesinnenministerium zitierend, ich weiß es nicht mehr. Also dieser Klassiker, wir können uns den Sozialstaat nicht mehr leisten, weil früher mussten, ich weiß nicht, 7 Leute einen Rentner finanzieren oder 5 Leute einen Rentner finanzieren und das geht ja alles gar nicht mehr. Das fand ich immer lustig. Dann kam diese Empörungswelle, oh mein Gott, die Welt geht unter. Und ich habe mir dann überlegt, naja, jetzt nimmst du dir mal Zeit und schaust mal 10 Minuten in Wikipedia. Und wann mussten denn 5 Leute einen Rentner finanzieren? 1960. Wenn man sich jetzt mal anschaut, wir hatten ja seitdem Wachstum offensichtlich. Wie sich denn Effizienzen verändert haben, dann stellen wir fest, dass heute 2 arbeitende Menschen ausreichen, einen Rentner zu finanzieren, weil ganz einfach die Produktivität so stark gestiegen ist. Und man kommt tatsächlich zu dem Schluss, man kommt auch rechnerisch zu dem Schluss, dass im Grunde genommen unser Sozialstaat, also das Rentensystem, eigentlich gar kein Problem hat. Die Wirtschaftsleistung würde schon ausreichen, um das Rentensystem so zu tragen, wie es heute ist. Wir haben also eher ein Verteilungsproblem, kein Erhebungsproblem. Das habe ich dann so gepostet. Du kannst dir vorstellen, was für ein lustiges Wochenende ich dann habe. Aber manchmal mag ich das einfach, ja. Weil du da einfach so kontraintuitive Hebel auslöst. Ja, so, es ist genau, was du eben sagst. Naja, Wachstum ist nun mal das Credo eines kapitalistischen Systems. Also ist Wachsen immer erstmal gut. Und dann ist Vermehren auch gut. Und wenn du dann auf einmal sagst, naja, vielleicht ist kleiner werden aber die Lösung, dann hast du so eine Kontraintuition. Also du hast ein echtes Störgefühl im Bauch. Und hier ist es halt auch so, wenn du auf einmal sagst, naja, früher brauchten wir 5 Leute für einen Rentner, heute reichen halt 2. Dann geht das Dauerfeuer los. Aber das überhaupt denken zu können oder überhaupt auf die Idee zu kommen, sich mal die Frage zu stellen, ob diese so leichten Takes, die ja vordergründig logisch sind, die ja unser rationales Denken ausschalten und nur im intuitiven Bereich, bin jetzt hier bei Kahneman, also komplett im System 1 stattfinden, sich zurückzunehmen und zu sagen, nee, jetzt lass uns mal System 2 einstellen, lass uns mal gucken, ob das auch wirklich stimmt. Das ist ein Haltungsthema. Also die Fähigkeit, erstens die Frage zu stellen und dann die Geduld und Selbstduldsamkeit aufzubringen, tatsächlich dann dieser Frage auch nachzugehen und die Intuition hier mal beiseite zu schieben, das ist eine Haltungsfrage. Und für mich ist der Weg immer mit Kontraintuitionen arbeiten. Also wenn du möchtest, dass die Leute mal den Schritt zurückgehen, auf die Metaebene gehen, sich selbst betrachten. Du musst es mit einer Kontraintuition. Dann musst du natürlich den Shitstorm erstmal aushalten. Ja, aber irgendwann ist die Energie weg. Irgendwann, da bin ich fest so überzeugt, kriegst du auch den, naja, nicht jeden, bei manchen Leuten, ja. Aber die Leute, mit denen ich zu tun habe, irgendwann kriegst du sie dazu, zu sagen, so, und jetzt lass uns doch nochmal in Ruhe darüber nachdenken, ob du hier vielleicht einem intuitiven Fehlschluss auf den Leim gegangen bist.
Ja, ist ja auch eine Frage der Wirksamkeit, ne? Also, ja. Funktioniert's denn? Also auch im logischen Sinne, kommt denn am Ende Perspektive 10, 20, 30, 40 Jahre, was kommt denn dabei raus, ne?
Ja.
Wenn wir das mal uns, wie du so schön sagst, System 2 einschalten mal und dann, ne? Und dann merkst du so, oh Gott, ja, nee, löst ja gar nichts und schafft ja nur gigantische Spannungen, ja, je nachdem, was man hat. Und jetzt würde mich trotzdem nochmal interessieren, zurückgehend auf deinen Vortrag, wie glaubst du, könntest denn da so ein Revival geben von dem, in dem Kontext, von dem Agilen? Also müssen wir schauen, dass Command and Control und lineares Denken scheitert und dann ertragen wir halt noch 10, 20 Jahre, machen ordentlich Schulden, um irgendwelche Denkweisen aufrechtzuerhalten und sagen dann, oh schwupps, nee, war doch nicht, ne? Aber ich bin dann mal weg. Oder siehst du andere Hebel, wie du sagst, nee, es wird diese Renaissance des Agilen, des transparenten Denken geben, weil wir vielleicht Machtdenken anders betrachten, weil wir langfristiger dachten oder was könnten denn auch vielleicht die sinngebenden Dinge sein, wo wir sagen, lass uns doch mal System 2 einschalten.
Also im Organisationsumfeld ist, glaube ich, der wichtigste Hebel, das klingt jetzt auch wieder komisch, aber der wichtigste Hebel ist, benutz einfach den Begriff agil nicht mehr. Mhm. Die Geschichten bleiben alle die gleichen. Die Narrative sind die gleichen, die Wirkmechanismen sind die gleichen. Benutzt nur einfach wieder das Vokabular, was die Leute aus ihrem klassischen BWL-Studium kennen. Also Wertschöpfung, Wertstrom, ich spreche nicht mehr von Metriken, ich spreche wieder von KPI. Ja, das verstehen die, damit können die umgehen. Die merken aber nicht, ob ich jetzt ein KPI-Durchlaufzeit nehme. Ja, was eine klassische agile Metrik wäre. Aber im Organisationsumfeld ist es tatsächlich so, dass ich einfach die Sprache, diese exponierte Agilsprache versuche zu vermeiden, herauszuziehen, alles wieder ins Alte zu übersetzen. Denn dass das richtig ist, das lässt sich ja tatsächlich in Experimenten, in Rechnungen, auch im Fühlen, das lässt sich ja belegen. Wenn ich mal so Wertstromanalyse gemacht habe in der entscheidenden Position oder wenn ich mal ein operatives Portfolio ist Flight Level 2. Ja. Mhm. Aber Flight Level 2, auch das ist ein Begriff. Was sollen die Leute Flight Level 2 lernen? Operatives Portfolio kennen die seit den 70er Jahren aus dem Projektmanagement. Also nennen wir es doch operatives Portfolio. Ist mir egal. Hast ein strategisches und operatives Portfolio. Flight Level 3, Flight Level 2. Aber auf einmal ist das wieder anschlussfähig, weil das Begriffe sind, die die Leute kennen.
Das finde ich auch interessant, Sprache anschlussfähig zu machen. Das ist ja auch interessant. Dieses, wo ja Scrum gesagt hat, nee, wir machen eine andere Sprache, sprechen wir Ritualen, Zeremonien und so, ne, weil wir es unterscheiden wollen von dem Alten. Jetzt hat man gemerkt, nee, dann ist es nicht anschlussfähig, dann reden wir halt wieder in dem anderen, machen aber neuen Inhalt rein. Aber dass wir nicht auf so eine Widerständigkeit in den Gehirnen kommen, weil da neue Wörter kommen, wo man sich ja auch überlegt, ja, gender ich jetzt oder nicht? Oh, wenn die bockig werden, dann lasse ich es halt. Mit einem anderen Kontext, ja, dann mache ich es. Ne? Wo ja dann auch schon Leute wegen solchen Dingern irgendwas ablehnen, wo du denkst, Alter, ja, also da machst du die Polarisierung auf. Interessant. Und da finde ich es ja auch spannend, wo mir mal klarer wird, ja, warum wir so in Polarisierung denken. Und das ist ja die Aufgabe oder sagen wir mal das Phänomen von jeder Haltung ist ja das, was du in der frühen Haltung als eine starke Polarisierung siehst. Das ist richtig, das ist falsch, ne? Ist in der nächsten ja keine Polarisierung mehr. Sagst du, nee, beides darf gelten. Das eine ist günstiger, das andere ist weniger günstig, ne? Und das eine ist stimmig, das andere ist weniger stimmig. Wo du ja als Berater oft darin die Aufgabe hast, an welcher Stelle sehen die Dinge polarisierend und welches Konstrukt in Form von anschlussfähiger Sprache kann ich liefern, diese Polarisierung in eine höhere Ordnung, in eine Synthese zu überführen. Da hilft ja das, was du gemacht hast, also mit dem Philipp zusammen, diese Überführung. Und das scheint euch sinnvoll in dieser Haltung. Einer erweiterten Haltung könnte das auch noch, das inkludieren. Es stellt es nicht in Frage, es wertet es nicht ab, es behält das, aber bringt was dazu, was den Rahmen erweitert. Und dann in der nächsten, und das fand ich so schön, auch eure Flow-Grafiken, wie man immer sieht, ach guck mal, da kommt was dazu. Aber das Alte ist auch noch Teil davon. Es kommt was dazu. Ne? Und diese Art von Sprachbildern zu finden, die versöhnlich sind, sagen, ist alles richtig, aber wir können was dazu nehmen. Was euch von Spannungsempfinden befreit, von polarisierendem Denken befreit. Ich sag mal so, das simpelste Beispiel, was ich dann gerne mache, bist du Katholik oder Protestant? Ja, ist jetzt bei uns kein Thema oder bist du getauft oder nicht? Früher wäre es ein Thema gewesen. Jetzt sagen wir, nee, wir treffen uns über den Sachverstand, da ist das egal. Trotzdem kannst du Protestant, Atheist, ungetauft oder was auch immer sein. Also es darf weiter bestehen, aber es ist nicht mehr von Bedeutung. Weil wir die Sachverstandsebene haben, ne? Und auf der nächsten Ebene würden wir vielleicht auf der Sachverstandsebene uns irgendwo fragen, das ist so, das ja, können wir uns nicht darauf einigen, dass beides richtig sein kann und wir vernunftgemäß in diesem Kontext dies und jenes entscheiden, ne? Also ich darf noch meinen Sachverstand behalten, der muss nicht abgegeben werden, wenn etwas Neues dazukommt, ne?
Ich bin gerade, wo du über den Flow gesprochen hast, genau. Da ist immer was dazukommt. Man sieht es sehr schön, finde ich, an dieser Visualisierung. Wir haben ja auch diese Boards abgebildet, wo wir sagen, naja, in einer ganz frühen Haltung, da haben die Leute vielleicht eine To-Do-Liste. Ja. So, und dann hast du so ein Board, das ist so Next Doing Done. So ein ganz rudimentäres Kanban-Board, wo überhaupt gar keine Struktur oder Wertstromstruktur drin abgebildet ist. Und auch das wird ja in seiner Komplexität immer breiter. Also das heißt, es wird immer ausdifferenzierter, wie ich dann tatsächlich die Schnittstellen in der Organisation auch abbilde und modelliere. Jeder Phasenübergang ist ja auch immer eine Schnittstelle. Ja, denn wie gesagt, Arbeit bewegt sich ja nicht durch Gravitation, sondern durch Information oder durch Kommunikation. Ergo, an jeder Schnittstelle muss ich eine Kommunikation haben und an jeder Schnittstelle kann ich diese Kommunikation dann eben auch bewusst gestalten. Und wir sehen also auf dem Poster jetzt auch von links nach rechts, wir hatten auch die Schnittstellen natürlich komplexer.
Nahtstellen, Andreas, Nahtstellen.
Ich hab ja gesagt, dass ich das Wort noch lernen muss. Es ist mir noch nicht gelungen. Ja, die Nahtstellen werden werden verwobener.
Aber vielleicht ist die Schnittstelle besser, weil es anschlussfähiger ist. Weil bei Nahtstelle gucken das sich wieder alle, er ist ein Esokop. Der sagt Nahtstelle, genau. Bleib bei Schnittstelle, bleib bei Schnittstelle.
Das ist so ein agiler Esoteriker, genau.
Ja, genau.
Genau. Bleib bei aber du kannst an der Modellierung, also auch wenn du einfach nur methodisch unterstützt, wie man das machen kann. Das Ergebnis ist ja das, was die Organisation sich selbst zutraut, bedienen und bearbeiten zu können. Du kannst an dem Komplexitätsgrad dieser Modellierung eine Einschätzung darüber geben, in welcher Haltung sich die Organisation befindet. Weil einfach gewisse Dinge nicht möglich sind. Dass die Strategie wirklich dazukommt und auch, dass die Strategie in Kommunikation mit der operativen Ebene steht, weil wir sagen, auf der Strategieebene brauche ich Informationen aus der operativen, um strategische Items priorisieren zu können. Das geht in einer Organisation, die in einer weiter links angesiedelten Haltung ist, geht einfach nicht. Das funktioniert nicht. Dieses Gespräch kannst du nicht führen. Diesen Informationsfluss gibt es gar nicht. Der ist nicht mal denkbar. Und das finde ich total spannend. Die Ausgestaltung von Kommunikationsfluss, da hast du auch ein Bild. Das haben wir auf unserem Poster nicht drauf. Das ist in der selbstorientiert impulsiven Haltung. Es ist einfach nur ein Pfeil von ganz oben nach ganz unten. Also so bumm. Und dann in der gemeinschaftsbestimmt konformistischen Haltung, dann hast du so diese Zwischenmanagement-Ebenen eingefügt. Naja, und relativierend individualistisch hast du dann im Prinzip so ganz viele Sterne, wo jeder für sich strahlt. Ja, und jeder für sich den Informationsgehalt und Grad gestaltet, wie er oder sie ihn braucht, um seine Arbeit tatsächlich ausführen und durchführen zu können. Das finde ich unglaublich wertvoll, weil du mit diesem einfachen Bild, mit diesem Kommunikationsbild in jeder Organisation, du kannst es als Kompass anlegen, um zu verstehen, wo sich die Organisation eigentlich befindet.
Und wenn jetzt jemand da so einen Einstieg finden möchte und sagt, ah ja, okay, ich will Agilität, die nicht mehr Agilität heißt, mich mit Wertstromdynamik mal auseinandersetzen und da so einen Entwicklungsweg finden, was sind so die Dinge, die du da empfehlen würdest?
Die Empfehlung, die ich auch, als es noch Agilität hieß, auch schon immer ausgesprochen habe, ist, lasst uns erstmal anschauen, was bitte eigentlich euer Problem ist. Viele sind ja damals gekommen, haben gesagt, wir müssen jetzt agil werden, weil irgendwie auf der HR-Konferenz gesagt wurde, Agilität ist der heilige Gral und wer nicht agil ist, der wird oft, ja, wird in diesem Universum nicht mehr bestehen können. Also wurde gesagt, okay, wir müssen jetzt Scrum einführen oder wir müssen jetzt Safe einführen oder wie auch immer, aber es wurde nie geschaut, löst das denn eigentlich genau das Problem, was wir eigentlich haben? Das ist etwas, was ich nach wie vor für absolut relevant halte, nämlich diese Diagnose zu schauen, was sind denn eigentlich die Dinge oder was sind denn eigentlich die Stellschrauben, an denen in der Organisation tatsächlich gedreht werden kann, um die Probleme zu lösen, beziehungsweise um die Probleme, die die Organisation, Herausforderungen, die die Organisation hat, auch tatsächlich zu benennen. Und ich habe dafür die Executive Health Series, also du siehst, ich bin wieder im klassischen BWL-Englisch-Talk angekommen, ja, das ist, sobald Executive drinsteht, ist es ja annahmefähig. So. Also ich biete eigentlich so zwei Dinge an, neben natürlich Consulting und Coaching. Das eine ist so ein Projekt Health Check, wo ich sage, okay, pass auf, wir nehmen uns 5 Tage brutto, die irgendwie innerhalb eines Monats verwendet werden und machen mal einen unabhängigen 5-Tage-Review für laufende Projekte oder Programme. Wo wir also einfach mal eine schnelle und eine ehrliche Standortbestimmung machen mit dem Fokus auf die Projektstruktur, auf die Entscheidungslogiken, auf die Kultur, die in dem Projekt vorherrscht, auf die Kultur, die auf das Projekt von außen einwirkt und auf den Arbeitsfluss. So, das dauert, also wenn man es durchzieht, 5 Tage. Danach gibt es von mir eine Analyse, wo steht das Projekt, wo sind vielleicht Schwachstellen, wo sind Stärken, wo könnte was geändert werden und wie könnte so ein Veränderungsplan oder so ein Entwicklungsplan jetzt tatsächlich aussehen. Ich freue mich dann natürlich, wenn ich für den Entwicklungsplan für die Umsetzung auch beauftragt werde, aber ich formuliere ihn so, dass es auch mit jemand anderem ginge. Mhm. Ja, also es ist ein wirklich unabhängiger Check. Und das Zweite, was ich mache, ist das Organizational Health Assessment. Das ist das Ganze in größer, da sind wir irgendwie bei 15 Tagen. Da wird der Fokus auf die Organisation und auf die Führungskultur gelegt. Also wie ist eigentlich die Steuerung organisiert in der Organisation. Da schauen wir uns genau die Ablauforganisation an, also die Wertströme. Wo sind da die Blockaden? Wo sind die Abhängigkeiten? Wo sind die Wartezeiten? Wo sind die Verzögerungen, die sich in der Organisation ergeben? Und wie sind eigentlich die Prozesse ausgestaltet? Ja, gibt es informelle Strukturen? Da würde man schauen, ob informelle Strukturen so weit vorliegen, dass die Organisation sich hier tatsächlich aus der eigenen Entwicklungsfähigkeit herausgenommen hat. Also das sind dann die Themen, auf die wir hier schauen würden. Und da ist das Ergebnis eben ein Organizational Health Report. Also ähnlich wie bei dem Projektcheck, nur halt hier auf Organisationsebene. Also was sind die Anknüpfpunkte, was sind die Stellschrauben, wo man an der Organisation etwas verändern könnte, um sie eben leistungsfähiger zu machen oder skalierbarer zu machen, was auch immer die Fragen sein mögen. Mhm. Das sind so die beiden Einstiegsdinge, mit denen ich gerne arbeite, weil sie zeitlich bemessen sind. Und mir ist dabei eben auch wichtig, dass ich mit den Organisationen, mit denen ich zusammenarbeite, auch ein Enddatum ganz klar formuliere. Also ich arbeite, wenn ich in dem Project Health Check arbeite, habe ich immer auch eine Session mit dem Controlling, um das Projektreporting auch zu validieren. Das geht natürlich nur, wenn ich dann auch Zugriff auf das Controlling habe, um da Verbindlichkeit reinzukriegen. Sagen wir halt, okay, wir machen das in 4 Wochen. Das heißt, in 4 Wochen ist dieser Projektbericht fertig und damit muss mir in dieser Zeit dann auch jeder der vorher identifizierten Personen zur Verfügung stehen. Aber das ist sehr effizient und vor allem, es belastet die Organisation im laufenden Betrieb nicht so. Mhm. Nicht so sehr, dass da irgendwelche größeren Ausfälle zu befürchten wären. Es sind jetzt also keine tagelangen Workshops, sondern kurze Diagnoseinterventionen. Ja.
Ja, wunderbar. Wie gesagt, wir haben das Poster in Deutsch und Englisch. Das kommt in die Shownotes. Ich danke dir, Andreas, ja, für deinen, ich würde mal sagen, Zwischenbericht. Bin mal gespannt. Wir sollten das in so 2, 3 Jahren nochmal wiederholen, ja, und dann mal gucken. Weil mich das auch total interessieren würde, wie sich das mit dem Thema weiterentwickelt, weil wir sind ja in so einer Zeit der Gegenreformation, nenne ich es manchmal, ne? Welche Zuwägungen da vielleicht neu entstehen und wie sich auch für dich dieses Thema Flight Levels und Haltung dann vielleicht nochmal neu ausdifferenziert. Mich freut es ja mal total, wenn Leute aus der Ausbildung diese Ideen in ihren Kontext mitnehmen. Ja, und da neu interpretieren und da auch auf ihre Art und Weise umsetzen, weil ich glaube, entwicklungsorientierte Perspektiven brauchen alle Kontexte. Ich bin ja auch viel in dem Bildungswesen unterwegs und da gibt es auch einige Akteure, die da recht aktiv sind, weil sie eben, wie du so schön sagst, das nächste Denksystem, ich würde auch sagen, das nächste Fühlsystem dazu nehmen und das natürlich auch eine ganz hoffnungsvolle Aufgabe sein kann, da neue Entwicklungsräume zu öffnen. Danke dir dafür, Andreas.
Ja, danke dir, Martin, dass du mich hier empfangen hast und dass du dich dafür interessierst und dass du bereit bist, darüber zu reden. Hat ganz großen Spaß gemacht und ich kann dir jetzt schon anteasern, ich fürchte, so die nächste Entwicklung, die sich hier ergeben wird, über die wir gerne in 2 Jahren sprechen können, du hast ja das Buch Fühlen geschrieben, zusammen auch mit der Susanne. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass dieses ganze Thema Fühlen hier auch tatsächlich noch einen gewissen Einfluss nehmen wird. Bis vor kurzem hätte ich ja noch gesagt, ja, ist ja Quatsch mit dem Fühlen, ist ja Esoterik, ist ja Unsinn. Da hat sich meine Meinung inzwischen ein klein wenig geändert und ich glaube tatsächlich auch in der Organisationsentwicklung ist das Thema Fühlen eins, was noch nicht hinreichend beleuchtet ist und noch nicht hinreichend eingewoben ist, aber ich bin mit meinen jetzigen 3 Säulen erstmal sehr zufrieden. Aber da schimmert schon was am Horizont.
Ja, ja, weil da ist ja die Energie drin gebunden, die letztendlich handlungsfähig macht. Die wir ja jetzt in großen Arten von Verstimmungen wahrnehmen und rumemotieren, ja, wo wir dann doch so irgendwie auch so spüren, ich weiß ja nicht. Also bleibt spannend. Ja. Ich danke dir und freue mich auch, dich als Wachstumsgefährten ja auch in unserer Community-Haltung erweitern dabei zu haben. Und da bist du ja auch aktiv, bietest da ja auch Workshops an. Du gibst ja immer wieder auch mal virtuelle Impulse dazu und dazu sind die Hörerinnen ja auch eingeladen. Danke dir, Andreas.
Danke, lieber Martin.
Das war eine Folge von Ich, Wir, Alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts begleiten und unterstützen Unternehmen bei der Entwicklung von zukunftsfähiger Führung, Kommunikation, Unternehmenskultur und Design. Mehr Infos zu unseren Angeboten, dem Podcast, der aktuellen Folge und zu unserem Buch Ich, wir alle, 24 Transformationsgestalterinnen geben wegweisende Impulse für die Zukunft, findest du unter www.ichwiralle.com. Wir freuen uns über dein Feedback zur Folge und deine Bewertung des Podcasts bei iTunes. Bitte stell uns gerne Fragen zum Podcast und mach Vorschläge für Themen und Interviewpartnerinnen, die dich interessieren würden. Und zu guter Letzt, schau gerne bei uns in Berlin-Kreuzberg vorbei. Wir lieben Besuch.